Der Herr segne euch, Brüder und Schwestern, und auch alle anderen Menschen, die noch neu sind, die zum ersten Mal dabei sind. Menschen, die neu sind und in unsere Kirche, in unsere Versammlungen kommen. Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Und ich weiß, dass in vielen Ländern Menschen versammelt sind, um diese Predigt mit anzusehen. Und ich bete zu Gott, dass er jeden Tag bei euch sei. Und dass er euch viel Weisheit und Intelligenz gewähre, um sein Wort zu verstehen, um seinen Weg zu verstehen. Die Segnung des Herrn möge über euch sein und Gott möge eure Gebete erhören, euer Flehen anhören. Und er möge ihm auf eure Bedarfe Acht geben. Und auf dass der Herr unserer gnädig sei, so wie es in seiner Bibel steht. In einem Psalm steht es, mein Herr, sei mir gnädig, sei deine Land gnädig und dieses Land des Herrn, dieses sind wir. Und wir danken dem Herrn, wir geben ihm die Lobpreisung, die Ehre ist für unseren Gott und wir bitten ihn auch um seine Hilfe, damit wir reflektieren können, damit wir gut vor ihm leben, damit wir uns ändern, damit wir unsere schlechten Gewohnheiten weglassen, das Rechte tun in seinen Augen, damit wir somit auch die Segnungen des Herrn empfangen können. Bitte nimm Platz. Und wie letzte Woche bereits gesagt, möchten wir heute das letzte Kapitel von dem Buch Hebräer lesen. Und da geht es auch um Grußworte. Grußworte des Apostels, Grußworte, die er an viele Gemeinden sandte und er spricht hier auch unterschiedliche Empfehlungen aus. Er spricht hier von allem ein wenig an und wir heute, wir möchten uns diese Empfehlungen, diesen Gruß des Apostels für uns hernehmen. Wir müssen ja bedenken, dass das Worte des Heiligen Geistes sind, Worte, die durch die Lippen des Apostel Paulus gesagt wurden. Es ist der Herr, der da spricht. Und der Herr, er spricht Dinge, die für alle Zeiten gelten. Und hier stehen wir vor der Anwesenheit Gottes, egal was passiert, egal was auf der Welt passiert. Hier werden wir sein, vor ihm. Vor seiner Barmherzigkeit und auf seine Verheißungen vertrauen, auf sein Wort vertrauen und versuchen, das Beste zu tun, um ihn in allen Dingen auch zu erfreuen. Solange wir leben, sollten wir die Zeit gut nutzen, um Gott zu dienen, um Gott kennenzulernen und für ihn zu arbeiten. Gerühmt sei unser Herr. Bitte öffnen wir die Bibel in Hebräer 13. Das ist das letzte Kapitel. Wir werden uns hier ansehen, welche herrlichen Dinge wir hier vorfinden werden. Und in Vers Nummer 1, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Das ist eine Empfehlung. Eine weitere Empfehlung. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Aber wie bereits erwähnt, ist es heute schwierig, die Menschen bei sich aufzunehmen. Und noch viel weniger jemanden, den man gar nicht kennt. Denn die Bosheit hat sich vervielfacht auf der ganzen Welt und zwar so sehr, dass man nicht mehr jedem vertrauen kann. Es kann jemand kommen und uns Böses antun. Entführer, Vergewaltiger, Menschen, die wir nicht kennen. Heutzutage sind wir da in dieser Hinsicht vorsichtiger. Doch inwiefern könnten wir das erfüllen, gastfrei zu sein, gastfreundlich zu sein, nicht nur in physischer, materieller Hinsicht, sondern auch in der Art und Weise, wie wir die Menschen behandeln. Dass wir die Menschen gut behandeln, mit sehr viel Zuneigung, mit einem Lächeln, den Menschen zuhören, für sie da sind und dafür kämpfen und uns einsetzen für diese Menschen, damit die Menschen auch diese Ruhe in dem Herrn finden, diese Ruhe, die unser Gott darstellt, damit sie Gott kennenlernen. Und mit unserer Art und Weise und so wie wir uns verhalten, sollten wir ein gutes Beispiel geben, damit die Menschen auch wissen, dass wir so sind, weil wir an einen lebendigen, mächtigen Gott glauben. Und damit erfüllen wir auch das Gastfreisein, indem man den Menschen auch hilft. Vielleicht nicht den Unbekannten, wir wissen ja nicht, wer diese Menschen sind und was sie tatsächlich brauchen. Aber wenn jemand von euch beobachtet, dass jemand Hilfe braucht, dann helft ihm. Heutzutage hilft man den Menschen auch über Stiftungen oder Vereine, Hilfsorganisationen, die dazu da sind, um Menschen zu helfen. Und in unserer Kirche haben wir die Stiftung. Und durch die Stiftung wird vielen Menschen geholfen. Menschen, die wir auch nicht kennen, Menschen auch von der Kirche. Natürlich zuallererst der Kirche und dann Menschen von außerhalb. Auf diese Art und Weise erfüllen wir auch in einiger Hinsicht das Wort des Herrn, als er nämlich da sagte, gebt den Hungernden zu essen, kleidet die, die bloß sind und auch gastfrei sein. Gastfreundlich sein, auch in dieser Hinsicht helfen wir. Die Stiftung hat diese Aufgabe, die Stiftung der Kirche und die Stiftung gelangt an viele Orte mit vielerlei Hilfen und das erfüllt uns sehr, denn durch diese Hilfen, durch diese materiellen Dinge, die die Menschen erhalten, lernen sie die Kirche des Herrn kennen und kommen dann in die Kirche. Und heutzutage gibt es viele Menschen, die in die Kirche gekommen sind und diese Wohltaten der Stiftung erfahren haben. Das freut uns, das erfüllt uns. Es ist so schön, für Gott zu arbeiten. Und der Apostel, er sagt hier in Vers 3, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Damals, zu jener Zeit, da gab es Verfolgung aufgrund der Religion und viele Gläubige, Hunderte von Gläubigen, so meine ich, sind ins Gefängnis gebracht worden, sind in Gefangenschaft genommen worden und dort wurden sie misshandelt, schlecht behandelt, wegen des Herrn, wegen des Wortes des Herrn. Und da man das damals so oft sah, sagte der Apostel zu den Gläubigen, denkt an die, die gefangen sind, damit ihr für sie betet, sie besucht und ihnen hilft. Und dann sagt er weiter, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Man sollte mit diesen Menschen mitleiden und sie trösten und ihnen helfen. Vers 4, wie bereits erwähnt, spricht der Apostel von verschiedenen Dingen, als ob er sie an das, was er gelehrt hatte, erinnern wollte. Das, was in den Büchern enthalten ist, die wir schon gelesen haben, Vers 4, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen. Wir sehen hier, dass der Apostel an viele Regeln wieder erinnert und das nochmals lehrt. Als ob er damit sagen möchte, vergesst nicht an das, was ich euch bereits gesagt habe. Und er sagt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, das ist genau das Gleiche. Die Ehe und das unbefleckte Ehebett ist das Gleiche. Er meint damit ein Ehepaar. Dann sagt er, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Damit gab er zu verstehen, dass wenn diese Ehe, wenn ein Ehepaar, zwei Menschen, die geheiratet haben, die einen Schwur geleistet haben, einander hinzugeben und füreinander da zu sein. Und wenn einer von beiden Unzucht begeht oder die Ehe bricht, dann wäre das nicht mein Ehebett, das unbefleckt ist, sondern das wäre eine Ehe, die befleckt ist, die entehrt wurde, denn egal, ob sie Unzucht oder Ehebruch begangen hat oder er Unzucht oder Ehebruch begangen hat, diese Ehe wurde befleckt. Dieses Ehebett wurde befleckt, auf symbolische Weise gemeint. Und er sagt, das Ehebett soll unbefleckt bleiben. Und das bedeutet, dass dieses Ehepaar, das die Ehe einging, dass sie so bleiben sollen, bis sie sterben. Das ist die Lehre. Bis zum Tode. ist diese eine Person für die andere Person. Das heißt, die Frau wird dann keine anderen Männer mehr ansehen und der Mann keine anderen Frauen. Und dann würde man sagen, das Ehebett ist unbefleckt. Und die Ehe soll in Ehren gehalten werden, denn so ist es vor Gott. Wenn aber die Ehe gebrochen wird, dann ist es kein Ehebett, das unbefleckt ist, sondern ein beflecktes Ehebett aufgrund der Sünde. Und der Apostel, er sagte, dass Gott dann selber darüber richten wird, über diese Fälle richten wird. Denn diese Fälle sind sehr komplex. Diese sind sehr komplex und wir Menschen, wir können nicht auf leichtsinnige Weise darüber urteilen. Gott ist der Einzige, der darüber urteilt. Er ist auch der Einzige, der weiß, wer einen Fehler gemacht hat und wer nicht. Dieser Vers soll aussagen, dass die Eheleute die Ehe nicht brechen sollen. Und deshalb sagt er, dieses unbefleckte Ehebett soll in Ehren gehalten werden. Vers 5, seid nicht geldgierig. Die Geldgier oder der Geiz, das ist auch eine grobe Sünde, die die geistlichen Leben zerstört, die geistlichen Leben von vielen Menschen zerstört. Und er sagt, seid nicht geldgierig, seid nicht geizig. Und das ist machbar. Das können wir erreichen, wenn wir auf Gott vertrauen. Wenn wir uns wünschen, Gott zu erfreuen, dann schaffen wir es, diese Sünden oder diese Schwächen von unserem Leib, von unserem Fleisch zu entfernen und dann nicht mehr geldgierig sind. Zu der Geldgier gehört auch der Neid, der Geiz. Er sagt, und lasst euch genügen an dem, was da ist. Lasst euch genügen, seid zufrieden, meinte er. Zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns gibt, egal ob viel oder wenig, aber zufrieden sein und weitermachen. Gott weiß schon, ob er uns segnen wird, mehr geben wird, das vervielfachen wird. Das ist eine Angelegenheit des Herrn. Und der Apostel sagte, denkt daran, dass der Herr selbst gesagt hat, in 5. Buch Mose 31, von Vers 6 bis 8, und ich möchte darin lesen, dass wir uns ansehen, was der Herr damals zu Mose sagte. In 5. Buch Mose, Kapitel 31, wir gehen zum Vers Nummer 6 und lesen bis Vers 8. Vers 6 bis 8. Und er sagt hier, Gott sprach hier zu Mose, als Mose nämlich Josua zu seinem Nachfolger benannte. Und Mose hat dann Josua an alles erinnert, was Mose versprochen wurde. Und er sagt, seid getrost und unverzagt. Das heißt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, sagt er, und lasst euch nicht vor ihnen grauen, vor den Menschen in Kanaan leben, auch wenn sie so groß sind und so stark aussehen, habt keine Angst vor ihnen, macht euch keine Sorgen, vertraut auf Gott. Das sagte er, bemüht euch und fürchtet euch nicht. Er sagt dann, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Und dieses Versprechen, dass er dich nicht verlassen wird. Das Versprechen galt nicht nur für damals, für Mose und Josua, sondern auch heutzutage sagt der Herr durch den Heiligen Geist zu uns das Gleiche. Er sagt, ich werde dich nicht verlassen, mach weiter und vertraue. So sagt es der Herr, gerühmt sei sein Name. Und dann sagt im Vers 7, und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei getrost und unverzagt. Denn du wirst mit diesem Volk in das Land gehen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Du wirst es unter sie austeilen. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht. Er sagte, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und heutzutage sagt der Herr das Gleiche zu uns. Er sagt, wir sollen nicht erschrecken aufgrund der Verfolgung des Teufels, die er gegen uns unternimmt. Heutzutage ergeht es uns genauso wie damals zu der Zeit von Mose, zu der Zeit von Joshua. Gott gab ihnen Anweisungen und sie gingen dann hinaus und sahen die Schwierigkeiten, aber auf Gott zu vertrauen ist das Beste. Auf Gott zu vertrauen ist das Wichtigste. Und auch heutzutage sollen wir auf Gott vertrauen. In Glauben, weitermachen, unverzagt bleiben, denn Gott ist doch bei uns. Wenn Gott sich von einem von uns entfernt hat, weil wir schlecht leben vor Gott, weil wir in Sünde leben, wenn einer in Sünde lebt, sollte diese Person wissen, dass Gott sich von diesem Menschen entfernt, die Gebete nicht erhört, nicht schützen wird. Das ist ein Zeichen. Wenn ihr Probleme habt, Schwierigkeiten habt, Trübsal erleidet, erkrankt seid und ihr betet zu Gott, ihr fleht zu ihm und ihr seht kein Ergebnis, ihr seht keine Antwort, dann muss man darüber nachdenken. Dann muss man sagen, ich muss mich berichtigen, mein Herr, was sind meine Fehler? Mein Herr, zeige sie mir. Denn du hast doch versprochen, dass du mich nicht verlassen wirst, dass du mich segnen wirst, bei mir sein wirst. Das ist das Versprechen. Doch sicherlich lebe ich in Sünde. Gibt es etwas, das verborgen ist, im Versteckten ist, das ich nicht entdecken konnte? Und das entfernt mich von deiner Anwesenheit. Deshalb ignorierst du mich. Das ist das, worauf wir immer achten sollen. Und Paulus, er sagte zu den Gläubigen, macht weiter. Gott hat ja das Versprechen gemacht, ich werde dich nicht verlassen, ich werde nicht von dir weichen. Und Gott macht heutzutage das Gleiche. Viele von euch haben sicherlich diese Erfahrung gemacht, diese prophetische Rede gehört, die Träume, die Versprechen, die einige von euch erhalten haben. Und ihr habt sicherlich auch gemerkt, dass Gott bei euch ist. Und in Vers Nummer 6 von Hebräer 13 lesen wir weiter, da steht, so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Dieser Vers, diesen Vers, den wir auch im 5. Buch Mose 6,18 gelesen haben, als Gott zu diesen Personen sprach und Paulus sagt, heutzutage ist es genauso. Der Herr, er ist unser Helfer. Und das steht im Psalm 118. Lesen wir Psalm 118, damit wir auch sehen, dass der Herr der gleiche ist, von damals und heute und für alle Zeiten. Der Herr ist der gleiche. Er macht die gleichen Dinge. Psalm 118, Vers 6. Und da steht, im Psalm 118, das sind Prophezeiungen, die Gott gab. Und zwar durch den Mund seiner Sänger und durch David, durch die Sänger von Israel. Und er sagt hier in Vers Nummer 5 zum Beispiel, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir. Darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Darum fürchte ich nicht, sagt er. Diese Person war sich dessen sicher, dass Gott bei ihm war, weil er ein heiliges, rechtschaffenes Leben vor Gott führte. Und deshalb konnte er sagen, der Herr ist mit mir. Ich werde mich nicht fürchten. Ein Versprechen, das durch den Mund Davids gesagt wurde, ein Versprechen, das die Worte des Herrn beinhaltete. Und wir kehren zurück zu Hebräer. Der Apostel selber sagt, diese Verse sind die gleiche, die Gott damals sagte, heute sagt und auch in der Zukunft sagen wird. Er sagt, der Herr ist mein Helfer. Ich fürchte mich nicht vor dem, was Menschen tun können. Aber für uns, und das möchte ich betonen, für uns, die wir das bereits verstanden haben, selber erfahren haben, was es bedeutet, mit Gott zu leben, mit Gott zu wandeln, was es bedeutet, Segnungen des Herrn zu erhalten, welche Wunder der Herr bereits getan hat. So viele Wunder haben wir an den Menschen gesehen, in unserem Leben selbst auch. Wir wissen, dass dieser Vers, den der Herr vor so vielen Jahrhunderten gesagt hat, was er seinen Knechten damals versprochen hat, in den Psalmen dann nochmals betont und für die Zukunft auch sagt, für seine Kirche, für seine Kinder, gilt das gleiche Versprechen, dass der Herr unser Helfer ist, dass er uns helfen wird, bei uns sein wird. Somit werden wir nicht misstrauisch sein, nicht zweifeln. Aber wenn jemand sagt, wie bereits erwähnt, wenn jemand sagt, Gott, er hört mich nicht, er hört mein Gebet nicht, ich habe gebetet, aber ich verweile in der gleichen Situation, dann ist es, weil es Sünde gibt. Dann gibt es Sünde in unserem Leben, dann gibt es Fehler, etwas, das mit unserem geistlichen Leben nicht übereinstimmt. Und deshalb erhört er uns dann nicht. Wir müssen uns daher täglich verbessern und zu dem Herrn sagen, mein Herr, lehre mich, zeige mir, welche meine Fehler sind, hilf mir, mein Herr. Denn wahrscheinlich kommt der Feind und bindet mich mit Ketten, mit Fesseln und verhindert, dass ich deine Segnungen erhalte und verhindert, dass du bei mir bist, um mir zu helfen. Hilf mir, mein Herr, sei mir gnädig, denn alleine kann ich mich davon nicht losreißen. Alleine kann ich diese Bindungen nicht loswerden, die der Feind mir auferlegt hat. Mein Herr, hilf mir. Jeder Mann, jede Frau, jeder Mensch kann das zu Gott vom ganzen Herzen sagen. Und ihr werdet sehen, wie Gott gnädig sein wird. Denn Gott ist Gnade und Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit des Herrn, diese kommt sofort und befreit uns. Er befreit uns dann schrittweise. Zweifeln wir daher nicht. Wir sollten feststehen, aber auch sehr aufrichtig sein und die Dinge anerkennen. Anerkennen, dass wir Fehler machen. Und das bewirkt, dass sich Gott von uns entfernt. Und der Apostel sagte, gedenkt eurer Lehrer, gemeint sind die Pastoren, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Er spricht aber von wahren Pastoren, von den wahren Hirten. Seit jener Zeit, als die Kirche mit den Aposteln begann, hat der Herr seiner Gemeinde, seiner Kirche Hirten gegeben, Pastoren gegeben, Evangelisten und Lehrer. Gott gab das seiner Kirche von Anfang an. Und auch heutzutage ist es genauso. Gott ist der gleiche von damals und heute. Und wir erwarten all das von dem Herrn, doch der Herr möchte auch, dass wir ihm was geben, dass wir uns bemühen. Und man sieht hier, es gab wahre Pastoren, wahre Hirten unter den Gläubigen zu Beginn der Kirche. Und er empfiehlt den Gläubigen, dass sie ihre gedenken, dass sie an sie denken, für sie beten, um diesen zu helfen, wenn es diesen Bedarf gibt, um sie zu respektieren, ihre Ratschläge anzuhören und zu glauben und auf das Händeauflegen von ihnen auch zu hoffen, dieses Bemühen, das sie auf sich nahmen, um für die Gläubigen zu beten und all das, was zu der Aufgabe eines Pastoren gehört, wenn er der Gemeinde vorsteht. Und auch heutzutage, heutzutage bemühen wir uns auch und wir lernen. Wir lernen, dass Gott jeden Gläubigen eine Aufgabe gibt. Und der Herr gibt manchen die Aufgabe, Apostel zu sein. Die anderen haben das Amt eines Propheten oder des Evangelisten oder eines Hirten oder eines Lehrers. Und jeder Einzelne soll seine Aufgabe mit einem rechtschaffenen, aufrichtigen Herzen machen, dabei Gott lieben. Und die Kirche wird auf diese Art und Weise vollkommener werden. Aber wir sollten wissen, dass es einen Feind gibt, der sich dem widersetzt. Und da gibt es einen Kampf, und diesen Kampf wird es immer geben. Doch mit Gott werden wir jeden Kampf gewinnen. Und der Herr, er kommt und hilft uns allen dann, damit wir diese wunderbare Aufgabe auch ausführen können. Und als er hier sagte, folgt dem Beispiel ihres Glaubens, diese Sicherheit in dem Herrn auch. Das ist der Kampf, den wir immer zu führen. Wir vertrauen auf Gott. Wir hoffen auf ihn. Wir haben die Verheißungen des Herrn und wir warten, dass sich diese erfüllen. Doch es gibt einen anderen, der sich mir widersetzt und das ist mein Kampf. Aber Gott wird mir den Sieg geben. Und deshalb sagt er, wir werden uns nicht vor dem fürchten, was man uns antun könnte, denn Gott wird bei uns sein und er wird uns den Sieg geben und er wird uns weiterbringen. In Vers Nummer 8, da hebt der Apostel den Herrn Jesus Christus hervor und er sagt dabei, Jesus Christus, gestern und heute. Aber dieses gestern, das heißt, die Zeit von Abraham, von Noah, von Mose, von den Propheten, die Zeit der Richter, der Könige. Auf physische Weise war der Herr Jesus Christus nicht unter ihnen, aber im Geist war der Herr Jesus Christus bereits mit seinem Volk. Wenn wir im Alten Testament lesen, dann können wir an vielen Stellen lesen, dass da steht, der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn erschien, dem Joshua oder einer anderen Person, David. Und der Engel des Herrn erschien Simson oder Gideon und so weiter. Dieser Engel des Herrn ist der Herr Jesus Christus selbst. Er erschien ihnen, denn er war auch mit dem Volk und half den Kindern Gottes, den Dienern und Dienerinnen des Herrn. Und er segnete auch sein Volk, denn Gott zeigte der Welt, dass er ein Volk erwählt hatte. Gott war diese Verpflichtung mit dem Volk eingegangen und hat sie verteidigt vor ihren Feinden, vor all diesen fremden Völkern um sie herum. Wir sehen die Arbeit des Herrn Jesus Christus, wie er zu jeder Zeit mit dem Volk war, auch im Altertum. Und in Vers 8 hat Paulus, der diese Doktrin ja bereits kannte, weil Gott es ihm offenbart hatte, mit ganzer Sicherheit, sagt er, Jesus Christus gestern und heute. Und derselbe auch in Ewigkeit, gerühmt sei der Herr. Daher werden wir nicht zweifeln. Im Altertum, früher war er im Geiste mit dem Volk, dann kam er auf die Erde, denn er nahm einen Menschenkörper an und kam auf die Erde und weilte hier eine Weile. Als Mensch war er auf der Erde. Gott machte Verheißungen und er hat auch alle Aufgaben ausgeführt, die er bekommen hatte. Und dann sagte er seinen Nachfolgern, dass sie diese Aufgabe, diese Arbeit fortsetzen sollten. Und er ist der gleiche gestern und heute. Und er sagte, er würde immer bei ihnen sein. Er sagte, ich werde für immer bei euch sein. Ich werde euch nie alleine lassen, gerühmt sei unser Herr. Das ist ein so großes Vorrecht, das wir heutzutage genießen. Und zwar, dass wir einen lebendigen, mächtigen Gott haben, der uns ansieht, der uns tröstet, der uns erhört. Zu jeder Zeit unseres Lebens und wir danken dem Herrn dafür, dass wir dieses Vorrecht genießen. Wir möchten aber, dass Tausende und Millionen Menschen auf der Welt dieses gleiche Vorrecht genießen. Und der Apostel Paulus sagte, der Sam Jesus Christus ist der gleiche, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Er wird seine Arbeit nicht beenden, sondern weitermachen. Gedankt sei Gott dafür. Diese gleichen Werke, die er gestern machte, macht er heute und wird er auch morgen machen. Die gleichen Wunder und die Zeichen und auch die Bestrafungen, die gestern passierten, macht er morgen und so weiter. Wir haben einen lebendigen Gott an unserer Seite. Gerühmt sei unser Herr. Vers 9. Da sagt der Apostel, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote. von denen keinen Nutzen haben, die danach leben. Er sagte, vermeidet diese Lehre, die besagt, dass ihr gewisse Speisen nicht essen dürft, damit ihr das ewige Leben erlangt. Er sagte, nein, weder aufgrund von Speise oder anderen materiellen Dingen werden wir das ewige Leben gewinnen. Er sagte zu ihnen damals, lasst euch nicht betrügen von mancherlei Lehren. Und auch heutzutage werden wir uns nicht betrügen lassen von so vielen Lehren und so vielen Dingen, die andere Menschen vorschreiben in Bezug auf Feiertage und so weiter. Nein, wir haben nämlich einen Gott, der Geist und Wahrheit ist. Ein Gott, der in unser Gewissen gelangt, in unser Wesen gelangt und uns auch zeigt, ob wir richtig liegen oder nicht. Dass wir gesündigt haben, Fehler gemacht haben oder Segnungen des Herrn empfangen. Diesen Gott haben wir, ein Gott, der Geist ist. Dann sagt er im Vers 10, wir haben einen Altar, von dem zu essen, denen nicht erlaubt ist, die am Zelt dienen. Er sagt, wir haben einen Altar. Doch diesen Altar, den er meinte, ist ein geistlicher Altar. Der physische Altar von früher, da hat man die Tiere dort geopfert. Dort haben sie diese Opfergaben dargebracht. Und nach dieser Opfer, da das Fleisch auch gegrillt wurde, haben die Priester und die Menschen, denen Gott es erlaubt hatte, haben dann davon gegessen. Und der Apostel sagte, wir haben diesen Altar, aber der ist nicht mehr physischer Art, der ist nicht mehr dazu da, um Tiere zu opfern oder damit wir zusammenkommen, um zu speisen. Er sagt, dieser Altar, von dem zu essen, denen nicht erlaubt ist, die am Zelt dienen. Das heißt, jene Menschen, die noch bei den materiellen Dingen des Lebens bleiben, die Menschen, die vielerlei Lehren folgen und das glauben, die glauben, dass aufgrund bestimmter Speisen oder Getränke oder aufgrund bestimmter Rituale, weil sie sich gewisser Dinge enthalten, dass sie damit die Segnung des Herrn gewinnen. Er sagt, nein, dem ist nicht so. Das Evangelium, das Wort Gottes, ist bereits alles geistliche Art, die Kirche ist geistliche Art, die Zion, das himmlische Jerusalem und auch der Altar des Herrn ist geistlicher Art. Zu wissen, dass das Herz eines Gläubigen, das Herz der Gotteskinder, diese Stiftshütte ist, das Haus Gottes ist. Wer kann das glauben? Es ist aber so, es ist alles geistlicher Art, das physische Herz, das ist dazu da, damit das Geistliche dort den Wohnsitz hat. Und in diesen geistlichen Herzen sind all die Reichtümer, die Gott seinen Kindern gibt. In diesem geistlichen Herz kann aber auch die Bosheit der Menschen sein, die nicht an Gott glauben wollen, die nicht den Willen Gottes tun wollen. Diese beiden Sachen können in dem geistlichen Herz sein. Das geistliche Herz, das bei dem materiellen Herz ist. Wenn jemand eine Herztransplantation bekommt, ist das gar kein Problem. Die Person wird dann trotzdem weiterhin das Gleiche fühlen, das Gleiche Gewissen haben, weil es geistlicher Art ist. Das fleischerne Herz spielt dabei gar keine Rolle. Aber Gott nutzt dieses Herz, damit das geistliche Herz dort ist. Diese Stiftshütte, dieses Haus Gottes, er sagt, wir sind die Versammlung des Herrn, wir sind das Haus Gottes und dieses Haus muss rein sein, rein von jeglichen Fleck. Gott möge uns helfen, damit wir das erreichen, damit der Herr dann auch in uns wohnt. Und im Vers 11 sagt er, denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, das taten sie früher im Altertum, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Er sagt somit, wenn diese Opfer dargebracht wurden, diese Tiere geopfert wurden, dann haben sie das außerhalb des Lagers gemacht. Außerhalb der Stiftshütte des Herrn. Dort haben sie die Tiere geopfert und sie haben gewisse Rituale dazu vollzogen und das jedes Jahr. Und diese Opferung vollzogen sie außerhalb der Stiftshütte, damit auf symbolische Weise das nichts befleckt. Denn wenn bei dem Tier das alles vollzogen wurde, nachdem es geopfert wurde, dann gab es auch unreine Körperteile. Und deshalb haben sie das abseits getan. Dieses Ritual wurde außerhalb vollzogen, damit dann nur noch das Saubere hineinkommt. Und das war eine symbolische Darstellung. Und was wollte er damit auf symbolische Weise darstellen, als sie das außerhalb der Stiftshütte taten, das mit den Tieren? Als sie verbrannt wurden außerhalb des Lagers. In Vers 12 sehen wir, was es bedeutet. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Das heißt, der Herr wurde nicht innerhalb der Stadt Jerusalem geopfert, sondern außerhalb der Stadt, an einen Ort namens Golgotha, je nachdem, wie es übersetzt wird. Und dort haben sie den Herrn geopfert, außerhalb der Stadt. Denn das sollte diese Opfergaben darstellen. Was sie damals mit den Tieren gemacht haben, symbolisierte, was der Herr Jesus dann am Kreuz erleben würde. Und so war es auch. Er wurde außerhalb der Stadt geopfert. Und er sollte das auch symbolisieren. Dort, wo Gott sein Herz gelegt hatte, sein Augenmerk, sein Volk, seine Stiftshütte, sein Haus. Und der Herr Jesus Christus, er kam, vollbrachte dieses große Werk. Er hat das Gesetz erfüllt. All das Physische, Materielle erfüllt. Und danach kam das Geistliche. Der Herr wurde außerhalb von Jerusalem geopfert, dort am Kreuz. Und somit erfüllte sich das, was sie damals tat, was sie früher tat mit den Tieren, als sie geopfert haben, als die Tiere dann auch gereinigt wurden, gewaschen wurden, die Organe auch entfernt wurden. All das taten sie außerhalb, denn sonst hätte das alles befleckt. Und dann wäre es unrein gewesen. Und somit hat der Herr das Gleiche getan. Er wurde geopfert, sein Blut wurde vergossen, aber außerhalb dieser Stadt. Und als das vollzogen war, als der Herr am Kreuz war, da sagte er, es ist vollbracht. Diesen Satz sagte er, es ist vollbracht. Und dann starb er. Es ist vollbracht bedeutet, er hatte seine Mission erfüllt, das Gesetz zur Gänze zu erfüllen, all das Materielle auch einzuhalten. Das Materielle war ja das Abbild von dem, was in der Zukunft dann sein würde. Er sagte, es ist vollbracht. Und am dritten Tag, als er wieder auferstanden ist, da hat dann der Herr begonnen, sich auf eine geistliche Art zu offenbaren. Er hatte seinen Aposteln beigebracht, vielen Menschen beigebracht, dass sein Himmelreich nichts Materielles wäre, sondern etwas Geistliches ist. Es hatte niemand verstanden. Aber dann begann er mit seinem geistlichen Reich zu herrschen. Und deshalb sprach er zu der samaritischen Frau, und zwar als sie dort war und er sie um Wasser bat, da sagte sie, nein, sie kann kein Wasser schöpfen. Und der Herr sagte dann zu ihr, weil die samaritische Frau ihn ja gefragt hat, und sagte, du bist ein Prophet. Wenn du ein Prophet bist, sag uns, wo sollen wir anbeten, in Jerusalem oder in Samarien? Wo sollen wir Gott anbeten? Und der Herr Jesus Christus sagte zu ihr und erklärte es ihr, er sagte, es wird der Tag kommen, wo ihr weder hier in Jerusalem noch in Samarien Gott anbeten werdet. Denn Gott ist Geist und es wird der Tag kommen, wo man Gott in Geist und Wahrheit suchen soll. Und das tat der Herr Jesus Christus. Und deshalb im Vers 12, da steht, dass der Herr, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten hat draußen vor dem Tor, das heißt außerhalb der Stadt Jerusalem. Vers 13, so lass uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmacht tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wenn er sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, dann meint er damit, der Tod wird über uns kommen, auch wir werden sterben, doch nach dem Tod werden wir eine ewige, vollkommene Stadt vorfinden. Und deshalb sagt er, wir suchen die zukünftige. 15, so lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das bedeutet, dass wir mit unseren Lippen seinen Namen bekennen. Das ist die Frucht der Lippen, sagt er. die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Damit meint er, dass alle Gläubigen den Namen des Herrn bekennen sollen, dass wir seinen Namen verkünden sollen, predigen, schreien sollen, wie auch immer, den Menschen sagen sollen, dass Gott existiert. Wir sollen zu den Menschen von Gott reden und sagen, dass Gott als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist wirkt. Den Menschen beibringen, dass unser Herr Jesus Christus als der Sohn Gottes Gott selbst ist und dass er eine Zeit lang Fleisch annahm und auf der Erde mit den Menschen lebte. Das alles sollen wir den Menschen sagen, ihnen das beibringen. Und wenn wir das tun, seinen Namen verkünden, all das den Menschen sagen, dann nennt man das das Lobopfer. Auf diese Art und Weise loben wir Gott. Und diese Lobopfer im Altertum hatten genau diese Bedeutung. Und zwar, dass die Gläubigen von Gott sprechen sollten, hinausschreien sollten, dass Gott existiert, den Menschen das lehren sollten. Jesus Christus existiert, er ist der Weg. Er hat dieses Werk vollbracht. Er ist der Weg, der uns zum ewigen Leben führt. Das ist das Lobopfer von heutzutage. Und in Vers 16, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Welche Opfer? Diese Lobopfer, das Gute zu tun, von der Sünde abzulassen, Gott nicht missfallen, das Gute tun, das Gerechte tun. Das Rechtschaffene in dem Leben tun, innerhalb der Gesellschaft, an jedem Ort, dass wir uns wie wahre Gotteskinder verhalten, egal an welchem Ort, nicht nur hier in der Versammlung, sondern auch in der Arbeit, im Studium, in dem Unternehmen, auf der Straße, egal wo, an allen Orten müssen wir leuchten. Unser Zeugnis soll hervorragen. Das ist das, was wir tun sollen, und das ist die einzige Art und Weise, um Gott zu gefallen. Vers 17, da sagt er, gehorcht euren Lehrern, gemeint sind die Pastoren, und folgt ihnen. Wir sprechen aber von den wahren Pastoren, von den wahren Hirten, denn es gibt viele falsche. Es gibt viele Pastoren, die in Sünde leben. Es gibt viele Pastoren, die nicht aufrichtig sind, sondern Heuchler sind, die geizig sind, Lügner sind, Betrüger sind. Pastoren, die in der Welt sagen können, ich bin ein Pastor. Ich habe das von vielen Orten schon gehört. Die sagen, ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Ich bin der Pastor von dieser bestimmten Gemeinde. Aber das sind nicht die wahren Pastoren. Wenn er sagt, gehorcht euren Lehrern oder Pastoren, dann jene, die wahre Pastoren sind. Jene Pastoren, die mit dem Versprechen Gottes geboren wurden, die von der Kraft des Himmels ausgerüstet wurden, den Heiligen Geist, die Gaben des Geistes erhalten haben. Ein Pastor, der die Doktrin gelernt hat, weil Gott diesen Menschen die Intelligenz und die Fähigkeit dazu gibt und das Leben so führt, wie Gott es möchte, ein gutes Beispiel ist, ein gutes Zeugnis hat. Und nicht nur das, sondern ein Pastor, der auf große Weise von Gott genutzt wird, um Wunder zu machen, Zeichen zu machen. Das ist der wahre Pastor. Jener, der seine Gläubigen liebt, die Menschen liebt, jeden mit Liebe, mit Zuneigung behandelt und sich um das Wohl der anderen sorgt und kümmert. Für alle betet, zu Gott betet, für diese Menschen vom Bösen ablässt und sich opfert, um Gott in allen Dingen zu erfreuen, im Privatleben und in jeglicher Hinsicht. Das ist der wahre Pastor. Das Beispiel, das wir in Bezug auf einen wahren Pastor haben, ist unser Herr Jesus Christus, unser Gott. Er ist dieser göttliche Pastor. Alles, was er tut, wir sehen, was er tut, und ihn sollen wir nachahmen. Er sagt, wir sollen ihn nachmachen. Wir sprechen somit von wahren Pastoren. Und diesen wahren Pastoren, diesen soll man gehorchen und ihnen folgen. Er sagt, schaut, was ein wahrer Pastor macht, denn sie wachen über eure Seelen. Zu wachen, was bedeutet das? Dass man Tag und Nacht wach bleibt. Aber er spricht hier nicht in physischer Hinsicht, sondern er spricht davon, dass man aufpasst, Tag und Nacht, dass man sich um das Wohl der Seelen bemüht und kümmert, um die Gläubigen. Und mit diesem Beispiel das auch tut, mit der Intelligenz und der Weisheit, mit der Erkenntnis, mit der Doktrin, mit diesen Worten, die uns Mut zusprechen, das ist ein wahrer Pastor. Und das, was Gott alles mit uns macht und diesen göttlichen Pastor, unseren Herrn, sollen wir nachahmen. Und er sagt, sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Das ist ein wahrer Pastor. Und das bedeutet, den Schritten des göttlichen Pastors zu folgen. Das macht ein wahrer Pastor. Und dann in Vers 18, da empfiehlt er weiter, betet für uns. Das heißt für die Aposteln. Betet für die Evangelisten. Betet für die Propheten. Für alle. Für die Lehrer. Betet für diese. Wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben und suchen, in allen Dingen recht zu leben. Vers 19. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, auf dass ich euch möglichst bald wiedergegeben werde. Und im Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes. Er hat diesen göttlichen Pastor, diesen göttlichen Hirten immer hervorgehoben. Er sagte, mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Vers 22. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, nehmt das Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Die Ermahnung ist zugleich die Predigt oder die Lehre. Und alles, was wir in dem Buch Hebräer gelesen haben, der Apostel sagt, das ist eine kurze Ermahnung gewesen. In dieser kurzen Ermahnung ist die Lehre enthalten in Bezug auf all das, was wir befolgen sollten, wovon wir ablassen sollten, um Gott zu erfreuen. Das ist die Ermahnung. Das Wort Ermahnung bedeutet nicht, dass man jemanden ausschimpft, sondern es ist eine Lehre gemeint. Jemanden belehren, das Gute lehren, zurechtweisen, das Gute von dem Schlechten trennen, was schlecht ist, das zurechtzuweisen und zu korrigieren, das ist die Ermahnung. Und das ist das, was der Apostel hier sagte, das ganze Buch Hebräer ist nur eine kurze Ermahnung gewesen. Wie wunderbar all das, was wir in dem Buch Hebräer hier vorfinden. Er sagte, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, nehmt das Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Timotheus war im Gefängnis gewesen. Aber er sagt hier der Gemeinde, dass Timotheus wieder frei ist. Mit ihm will ich euch, wenn er bald kommt, besuchen. Grüßt alle, die eure Gemeinden leiten. Das heißt, alle Pastoren und alle Heiligen. Er spricht hier auch von den Brüdern und Schwestern in Italien und dann sagt er, die Gnade sei mit euch allen. Und heutzutage haben wir auch in Italien Brüder und Schwestern. In Italien gibt es viele Kirchen, ich weiß nicht, wie viele es sind, 7 oder 10, die es in Italien gibt. Und in allen Ländern, gerühmt sei Gott, denn er hat seine Gemeinden aufgestellt, seine Versammlungen, auch wenn es nicht überall tausende Personen sind. Aber der Herr, er erfüllt dieses wunderbare Versprechen oder diese Anweisung, die er den Aposteln gab, als er sagte, zieht um die Welt und predigt mein Wort. Und der Herr, Er hat zugelassen, dass manche Menschen, die in andere Länder gereist sind, in den Herzen dann das Wort des Herrn mit sich nehmen, diesen Samen mitnehmen und durch Europa ziehen und in viele Länder gebracht haben. Ungefähr 60 Länder oder mehr. Diese Brüder und Schwestern, die Reisende sind, die reisen, aber in ihren Herzen haben sie diesen Wunsch, zu jemandem von Gott zu sprechen, damit die Kirche dort beginnt. Das ist eine gute Arbeit. Das ist ein guter Reisender, der nicht reist, um nur Zeit zu verlieren, sondern dabei an Gott denkt und dabei denkt, diesen Samen in das Herzen der Menschen auch an diesen Orten zu sehen. Es ist so wunderbar, an vielen Orten, in vielen Ländern ist es so herrlich, das Wort des Herrn in den Herzen der Menschen zu sehen, auch wenn sie von anderen Nationen sind. Das macht doch nichts. Der Heilige Geist ist nämlich derjenige, der uns alle vereint wie einen Menschen, auch wenn wir verschiedene Sprachen reden, verschiedene Gewohnheiten haben oder die Art, sich zu ernähren. Dem einen gefällt das, den anderen besser das. Aber der Heilige Geist, mit dem Heiligen Geist haben wir eine universelle Sprache, wo die Menschen alle sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Das ist wunderbar, die Brüder und Schwestern zu hören, wie sie das sagen, wie die Menschen bezeugen, auch in Nigeria, in Afrika, wie sie dort ihr Zeugnis geben, von den Wundern, die Gott machte. Eine Person in Afrika, eine Schwester, nämlich die keine Kinder bekommen konnte, und in ihrem Land, dort, wo sie herkommt, ist das etwas Schändliches. Eine Frau wird diskriminiert, weil sie keine Kinder bekommen kann. Das ist für sie etwas ganz Schlimmes. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Frau keine Kinder bekommen kann. So ist das dort. Und Gott hat ihr versprochen, dass er ihr Kinder geben würde. Und sie vertraute darauf, denn sie hat Gott kennengelernt und wusste, dass Gott spricht. Und ihre Familie sagte zu ihr, komm hierher. Sie war an einem anderen Ort, dort, wo sie die Kirche kennengelernt hatte. Aufgrund einer Dienstreise war sie dort. Und ihre Familie aus Afrika sagte, komm hierher. Wir nehmen dich mit zu einem Schamanen oder zu einem Zauberer, damit er macht, dass du Kinder bekommst. Doch sie sagte, nein, ich werde auf Gott vertrauen. Ich werde auf den Herrn vertrauen. Denn Gott hat hier zu mir gesprochen. Sie hat den Herrn kennengelernt. Und sie vertraute auf ihn. Sie hatte bis dahin ungefähr 6 Schwangerschaftsabbrüche erlebt. Das heißt, sie war schwanger geworden, aber das Kind war noch im Mutterleib gestorben. Das heißt, für sie war das unmöglich, Kinder zu bekommen. Doch Gott machte das Versprechen, sie bekam ein gesundes Baby, das vollkommen ist. Und sie gibt Gott den Ruhm und die Ehre. Er hat sein Wort erfüllt. Und wer waren diejenigen? Zum Beispiel waren diejenigen, die das Wort dort nach Afrika brachte. Reisende. Reisende, die dorthin gereist sind, um ein Abenteuer zu erleben, aber in ihren Herzen hatten sie den Samen des Herrn dabei. Das Wort des Herrn brachten sie dorthin und jetzt gibt es dort eine Gruppe, gerühmt sein Gott. Das ist doch wunderbar und das meint der Herr, wenn er sagt, dass wir von seinem Wort sprechen sollen. Die Aposteln konnten diese Aufgabe nicht zur Gänze erfüllen. Wahrscheinlich erreichten sie Afrika nicht. Doch wir heutzutage, uns erlaubt Gott, viele Länder zu erreichen. Gerühmt sei Gott. Nun möchten wir beten und dem Herrn danken. Vergesst bitte nicht jene, die krank sind oder die kranke Menschen zu Hause oder im Krankenhaus haben. Oder die vielerlei Krankheiten haben. Es gibt auch psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Autismus oder Erkrankungen des Gehirns. Menschen, die Schizophrenie haben oder epileptische Anfälle haben. Auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die nicht reden können, die nicht hören können, die Hände nicht bewegen können. Es gibt so vielerlei Krankheiten heutzutage. Ich könnte gar nicht alle Krankheiten erwähnen. Doch wir wissen, was gemeint ist. Ihr wisst, welche Krankheiten es bei euch gibt. Wer möchte, kann die Hand aufs Herz legen. Oder wer möchte, kann die Hände so heben. Oder euren geliebten Menschen, der kranken Person, die Hände auflegen und zu Gott flehen, zu Gott beten. damit Gott diese Wunder vollbringt. Er hat es uns versprochen. Und sprecht auch zu eurer Familie und betet zu Gott, fleht zu Gott, bittet ihn um Hilfe. Und er ist da, um uns zu befreien, um uns zu segnen. Oder wer Opfer von Hexerei und Zaubereien wurde. Nun beten wir zu unserem Vater und unser Gebet machen wir immer im Namen des Herrn Jesus Christus. Das ist das Versprechen des Herrn, das ist seine Lehre. Wir tun es und vertrauen dabei auf Gott. Heiliger Vater, himmlischer Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, du bist unser mächtiger Gott, unser König, unser himmlischer Hirte. Mein Herr, du hast uns mit deiner mächtigen Hand erschaffen. Du hast zu den Menschen damals gesprochen, ihnen Versprechen gemacht, sie deine Doktrin gelehrt, deinen Weg gelehrt, damit alle zukünftigen Generationen deinen Weg erlernen. Und auch wir stammen davon ab. Und wir sind hier, wir lernen von deinem Weg und folgen auch deinen Weg. Und täglich bemühen wir uns und wir erfreuen uns auch jedes Mal, wenn du dich in unserem Leben offenbarst durch deinen Heiligen Geist, wenn du uns tröstest, uns Visionen, Offenbarungen gibst, auch die prophetische Rede, all das erfreut unsere Herzen. Und wir sind glücklich und vertrauen auf deine Verheißungen, vertrauen auf dein Wort, auf all das, was du uns versprochen hast. So vieles hast du schon erfüllt, doch vieles muss noch erfüllt werden, mein Herr. Und wir danken dir, denn wir genießen dieses Vorrecht, diesen Weg kennenzulernen, die Bibel kennengelernt zu haben. Ein Buch, auch wenn es nur ein kleines Buch ist, auch wenn nicht alles aufgeschrieben wurde von dir. Doch dieser kleine Anteil, den du erlaubt hast, den du uns hinterlassen hast, das ist ausreichend, damit wir uns erfreuen an deiner Liebe, an deinem Wort, an deinen Segnungen, an deiner Barmherzigkeit und deiner Liebe erfreuen wir uns. Danke, ewiger Gott. Danke, heiliger Vater, im Namen Jesus Christus von Nazareth, deinem Sohn. Und mein Herr, ich bitte dich auch um Barmherzigkeit für alle Brüder und Schwestern und auch jene Menschen, die noch nicht in die Kirche gekommen sind, aber deine Predigt anhören, die davon gehört haben, dass du Wunder und Zeichen machst, dass du heilst. Mein Herr, strecke deine Hand aus, die heilt. Du bist unser göttlicher Arzt. Heile die Krankheiten von diesen Menschen. Nimm die Schmerzen, wenn sie zu dir flehen, wenn sie zu dir beten. Sie vertrauen auf dich, mein Herr, und sie wünschen sich, dass diese Schmerzen beruhigt werden. Mein Herr, sei gnädig, erhöre das Gebet, nimm die Krankheiten, nimm all das Übel. Schelte, mein Herr, all diese Hexereien, diese Zaubereien, von denen viele, durch diese wurden viele Opfer des Feindes, Sklaven des Feindes, durch diese Flüche. Zerstöre all das, mein Herr, schelte diese unreinen Geister von den Kindern, von den jungen Menschen, von den älteren Menschen. Befreie, mein Herr, denn du bist Liebe, du bist Macht. Wir haben keine Macht, aber du bist mächtig und barmherzig. Ich bitte dich, mein Herr, mach Wunder und Zeichen aus Liebe und Barmherzigkeit. Danke, heiliger Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, die Ehre und der Ruhm sind für dich.
El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da.
Das ist die Freude, die wir alle haben sollten, und zwar immerzu. Die Freude des Herrn. Und dass wir für Gott singen und glücklich sind, um den Herrn zu loben. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern und auch allen anderen Menschen, allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die hier anwesend sind und auch alle, die zugesehen haben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Menschen, die neu sind, zum ersten Mal dabei sind. Lasst euch Hände auflegen, hört die prophetische Rede, damit Gott zu euch spricht, damit ihr auch diese Freude und Fröhlichkeit haben könnt, die wir haben. Vielen Dank, Gottes Segen, eine kräftige Umarmung für alle und für die Kinder die Küsschen, so wie immer. Gottes Segen.